Guten Morgen, es ist Samstag, der 2. August 2025 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für alle mit großartigen Genen oder Jeans, den Podcast für alle, die keine 19,53 Euro mehr wetten würden auf unsere liberale Demokratie. Mein Name ist schon wieder Paul Brandenburg, aber meine Bitte an euch, die ist noch immer recht neu. Natürlich wollen wir eigentlich wie immer nur euer Geld, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren und lebt einzig davon, dass ihr uns mit eurer direkten Spende auf Sendung haltet. So ihr also etwas geben könnt und möchtet, geht bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Falls ihr aber mit eurer Spende das Regime nicht einfach nur ärgern möchtet, sondern ihm gleich einen echten Schlag versetzen wollt, dann nutzt doch für eure Spende ab sofort gerne auch die Nackte Mark. Die Nackte Mark ist unser neuer Krypto-Spendencoin für Anfänger und alle, die Krypto und Technik eigentlich gar nicht mögen und sowieso nichts davon wissen. Auf nacktemark.de findet ihr eine Anleitung, mit der auch der absolut ahnungsloseste in wenigen Minuten allen Banken und Behörden sein Geld und unsere Finanzierung entziehen kann. Geht auf nacktemark.de und haltet uns und viele andere freien Medien damit auch gegen den schlimmsten Regimeterror auf Sendung. Ich sage im Voraus herzlichen Dank und wende mich endlich meiner heutigen Runde zu, denn aus Linz, endlich wieder im Haus, ist der Moderator und Unternehmer Thomas Iglinski und aus Österreich die Sydney Sweeney dieser Seite des Atlantiks, Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch
alle. Ja, und ich trage auch Jeans, Baby.
Ich glaub's ja nicht. Ich mit Sydney Sweeney in einer Sendung habe die Ehre.
Ja, und das auch noch im nackten Niveau. Also ganz, wie man sich's, naja. Ja,
und ich mit Thomas Iglinski, dem Mann mit den eisblauen Husky-Augen.
Das stimmt, ihr beide, jetzt wo ich drüber nachdenke, seid tatsächlich einigermaßen modeltauglich. Zum Glück ist das Radio, aber ich mit meinem Radiogesicht komme hier viel besser rüber. Aber ihr seid ja Fernsehleute. Ihr seid Fernsehleute und optische Leute. Und jetzt mal Hand aufs Herz und Hose runter. Die Werbung, ihr kennt sie, habt sie sicherlich gesehen. Sydney Sweeney, also amerikanische Jungschauspielerin, die sich in Jeans räkelt und haucht dabei, wie denn ihre Jeans, wie toll die denn seien. Haha, Wortwitz, Doppelbedeutung. Jeans auf Englisch ist eben auch Gene und nicht nur Hose. Ja, da ist Boko Haram schreit rassistisch-nationalsozialistischer Totalausfall. Hier würde der Eugenik Vorschub geleistet. Überhaupt seien wir wieder mitten im Nazireich. Jetzt mal ganz ehrlich, ihr beiden, es ist doch schön, dass endlich wieder schöne Menschen zurück sind, oder nicht? Habt ihr die Fett- und Ekelmodels ertragen, die da so in den letzten Jahren rauskamen? Oder habt ihr weggeguckt oder fandet ihr es gut? Oder mal ganz ehrlich, Milena.
Ach Gottchen, also ich mach mich jetzt, also sagen wir mal so, ich reg mich jetzt nicht auf, wenn jemand dick ist. Also das ist
Nein, mir das habe ich auch nicht egal. Gesagt.
Also ja, ich reg mich auch nicht auf, wenn jemand in der Werbung dick ist. Klar, es ist mir aufgefallen, mir war auch klar, dass dieser Trend jetzt auch irgendwann wieder zurückgeht. Das gefällt auch den Modemachern nicht wirklich, den Designern. Aber zu dieser Jeans-Werbung, die plötzlich rassistisch sein soll, da hat unser Freund Lothar Fieler, also die Parodie von Lothar Wieler, geschrieben, darüber würden sich jetzt nur Leute aufregen, die nicht in Jeans reinpassen. Das fand ich irgendwie ganz nett.
Da ist doch auch so. Und jetzt, ich nehme mich da nicht aus. Ich sage ganz klar, also das Letzte, was die Welt sehen will, wäre Paul Brandenburg in engen Sachen oder mit freiem Oberkörper auf einem Werbeplakat. Also ist nun mal so, die wenigsten Menschen sehen so aus, dass man sie auf Plakate kleben müsste. Das macht Gott. Ja, ist ja so. Das macht sie auch besonders. Also
ich habe diese Werbung sehr genossen und ich habe mit meiner Frau eine Abmachung. Wann immer ich einer Frau begegne, die ich gut finde, soll ich meiner Frau schreiben, wer das ist, weil sie zweifelt immer an meinem Geschmack. Und diesmal habe ich ihr die Werbung zugeschickt und habe gesagt, das ist eine, mit der würde ich auch mal im Hotel an einer Bar einen Drink nehmen.
Mhm. Okay. Mhm. Ja, ich kenne deine Frau gar nicht, fällt mir dabei auf. Ich habe die noch nie getroffen, soweit ich weiß. Das muss man dringend nachholen, lieber Thomas. Dann werde ich mit deiner Frau.
Also wenn die eigene Frau sagt, dass der Ehemann schlechten Geschmack hat, das ist schon irgendwie komisch.
Aber vielleicht auch ehrlich.
Wir sind uns überhaupt nicht einig, was Frauen betrifft. Eine Frau, die sie toll findet und mich dann fragt, wie findest du die? Dann sage ich immer ganz ehrlich, überhaupt nicht mein Typ.
Kann ich aber nachvollziehen.
Ja, und dann sagt sie immer, dann zeig mir doch mal jemanden, der dir gefällt. Und in diesem Falle habe ich geschrieben, ja, die würde mir tatsächlich gefallen.
Das aber ehrlich gesagt, Milena, das Phänomen kenne ich. Also Frauen, die Frauen attraktiv finden, haben oft nichts mit dem zu tun, was Männer an Frauen attraktiv. Ist mir oft aufgefallen, ja. Auch bei meinen Freundinnen so. Die sagten immer, ja, das ist ja eine hübsche Frau. Da dachte ich immer so, naja, geht so. Und umgekehrt ja ähnlich. Also mit Frauen, die ständig George Clooney ganz toll finden. Ich finde, gut, der ist objektiv nicht hässlich aussehend, aber furchtbar langweilig. Also ich glaube tatsächlich, der Blick ist anders.
Ja, der sieht vielleicht, also er sieht schon so ein bisschen gebügelt aus, ne? Also so glatt gebügelt. Aber ich habe den zweimal getroffen für ein Interview und der ist schon sehr lustig. Also der ist schon sehr witzig. Also der hat dann über dieses Aussehen hinaus, hat der einen ziemlichen Schalk. Okay. Also damals.
Das ist ja wieder ein anderer Aspekt, der ist auch sicherlich total wichtig.
Ja, aber gehört ja alles zusammen.
Unbedingt. Ja. Aber wenn man es nur aufs Aussehen reduziert, da muss ich, würde ich nur sagen, kann ich Thomas' Erfahrung bestätigen. Das habe ich auch so, dass wenn mir eine Frau sagt, na, die ist aber hübsch, und ich dachte, hör. Und umgekehrt genauso. Wenn Männer sagen, das ist ja mal eine attraktive Frau, dann kommen viele Frauen hören, langweilig. Am Ende könnte es sein, dass Männer und Frauen verschieden sind. Aber das ist eine nationalsozialistische Theorie, die dürfen wir hier nicht verbreiten.
Ah, übrigens, ich habe genau auch zu diesem Thema, also ich habe ein Interview diese Woche mit Vince Ebert gemacht, der in seinem Buch hat er so, sagen wir mal so Gewissheiten hat er, also so Pseudo-Gewissheiten hat er auf den Prüfstand gestellt und so, er ist ja Physiker und so ein bisschen wissenschaftlich mit Studienhintergang und hat dann von einer Studie erzählt, so apropos Männer und Frauen sind ganz gleich, ne? Von einer Studie mit Schimpansen erzählt. Also Primatenforscher haben ganz junge Schimpansenkinder in einen Raum mit Spielzeug gebracht. Und die Schimpansenmädchen haben sich alle auf die Puppen gestürzt. Und die Schimpansenjungs auf die Bauklötze. Ist schon lustig. Also.
Wahnsinn. Also am Ende könnte es sein, dass es Unterschiede gibt, die geschlechtlich... Wahnsinn, Milena. Jetzt müssen wir aufpassen. Also jetzt sind wir so weit im rechten Spektrum. Jetzt müssen wir wieder ganz weit zurück. Und zwar auf 19,53 Euro. Mich lässt diese Zahl nicht los, ihr Lieben. 19,53 Euro. Das ist nach meiner Überzeugung der offizielle Restwert der deutschen Demokratiediktatur. 1953 ist der Betrag, den Michael Ballweg nach Urteil des Landgerichtes Stuttgart insgesamt hinterzogen haben soll. Also das soll der Betrag sein, für den er Steuern hinterzogen hat. Also der eigentliche Hinterziehungsbetrag liegt dann noch unter den 1953. Und dieser Betrag, der sei wohl die Summe einer Kaufzahl für eine Hundematte und ein Parfum, wahrscheinlich eher ein Deo, schätze ich mal, das Ballweg angeblich privat gekauft habe, aber geschäftlich deklariert. Der schlimme Finger. Und 19,53 Euro ist eben die Summe, für die er dann 3.000 Euro bedingte, also Strafandrohung, eine Verwarnung erhalten hat, auf Bewährung ausgesetzt für den Fall, dass er sich also nochmal eine Hundematte kauft und behauptet, die sei geschäftlich. Dann, wuff, geht's dafür, wird dafür 3.000 Euro fällig. Das ist so absurd, man kann sich's nicht ausdenken, aber es ist das Ende eines Prozesses, Milena, von dem die Tagesschau ihren Zwangsgebührenempfängern derzeit erklärt, auf allen Kanälen, die sie hat, das war nicht politisch. Also die Überschrift der Meldungen zu Ballweg-Freispruch sind eben Ballweg verurteilt für Steuerhinterziehung und der Prozess war nicht politisch. Es gilt die Faustregel unserer Demokratie, genau das Gegenteil von dem, was vermeldet wird, es war. Das ist eigentlich ganz einfach. Aber es ist doch an Absurdität nicht mehr zu übertreffen oder zu untertreffen.
Nein, ist es nicht. Also die Uraltpresse wirklich aus dem Darm der Politik. Nein, natürlich kein politisch getriebenes Verfahren. Das ZDF-Heute-Journal, das hat berichtet, so Querdenker, Gründer, Michael Ballweg wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Was sie nicht erwähnen, ist die Höhe der Summe und wofür. Also das Parfum und die Hundematte. Und die FAZ hat ja als erstes geschrieben, Michael Ballweg wegen Steuerhinterziehung und so weiter. Und also die Presse, ja, also sie stecken so im Darm fest. Aber es ist schon unglaublich, 19,53 Euro. Dafür wurde er 9 Monate in U-Haft gehalten, ja, wegen angeblicher Fluchtgefahr, vom Richter irgendwie stundenlang an einen Tisch gekettet. Apollo News hat ja jetzt Dokumente, die belegen, wie das grüne Finanzministerium Druck gemacht hat, ja. Und was auch schön ist, wie bei so vielen miesen Intrigen gegen Kritiker, hat mal wieder Jan Böhmermann seine Finger im Spiel. Der hat nämlich 2020 in seiner Stürmersendung Michael Ballweg zwielichtige Finanzstrukturen vorgeworfen. Und jetzt kommt's. Also daraufhin beschwerten sich Bürger, die Sendung gesehen hatten, bei der grünen Staatssekretärin Gisela Splett im Stuttgarter Finanzministerium. Und die wurde dann aktiv. Also eine Staatssekretärin engagiert sich persönlich, weil sich Bürger wegen einer Fernsehsendung über eine Person beschwert haben. Und dann ging die Mail mit Eilt und Prio sehr hoch zu den Finanzämtern und verschiedenen Beamten. Ja, und das, dann ging das ganze Ding los, ja. Und nicht zu vergessen war da ja noch Christian Schnabel, einer der Staatsanwälte gegen Ballweg, aktives grünes Parteimitglied. Und als News das so berichtet hatte über seinen politischen Werdegang, wurde er von dem Fall abgezogen. Und 1953, das war so schön, Kevan Sufi Siavash, früher Ken Jebsen, meint, das passt, da war der Volksaufstand in der DDR.
Ja, aber ganz ehrlich, also das ist doch eine Zahl, Thomas, die wird doch hängen bleiben, oder? Ich glaube, das ist so ein bisschen wie Tor, Tor, Tor aus der Fußballwelt. Eines Tages gucken wir zurück und dann steht in den Geschichtsbüchern 19,53 €, das war wirklich der Verramschungswert, den dieses Regime sich noch selber gegeben hat. Weil ganz ehrlich, jetzt auch ohne jeden Scherz, hätten diese Richter Hartgeld aber noch eine funktionierende Hirnzelle und diese Staatsanwälte, dann hätten die doch gesagt, okay, also entweder sprechen wir ihn jetzt komplett sauber frei und behaupten, das war einfach ein Fehler, ein bedauerlicher Justizirrtum, das hätte man da glauben können oder auch nicht. Kann man lachen, aber dann hätten sie zumindest eine in sich schlüssige Behauptung aufgestellt. Oder sie hätten sich noch mehr Lügen ausgedacht und hätten behauptet, er hat 19.530 € irgendeinem Baby aus dem Lolliglas geklaut und dafür muss man ihn verurteilen. Aber diese Überlegung, ihn wegen dieses Betrages dann eine reinzudrücken, das desavouiert sie doch völlig auch vor dem fanatischsten Anhänger. Oder siehst du das anders?
Ja, das wissen wir doch, dass das definitiv Schwachsinn ist von vorne bis hinten. Wir sehen ja heute mal wieder ein Beispiel dafür, wie Medienrealität versus Realität wahrer Journalisten oder selbstdenkender Menschen funktioniert. Wir sollten nur eines wissen. Wir haben es mit einer, meiner Meinung nach, kleinen Minderheit zu tun, die sich sehr gut artikuliert und die eine enorme Macht der Medien hinter sich haben und nach wie vor in den Medien selbst, aber auch in den Gerichten ihre Propaganda, ihre Politik durchziehen. Was mir in diesem Fall so imponiert ist, wie ruhig und gelassen der Michael mit all dem Mist umgeht nach 9 Monaten Haft. Und ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt tatsächlich den nächsten Schritt geht und sagt, nö, diese 1953, die du ja immer wieder ansprichst, die lasse ich so nicht stehen. Da legen wir jetzt mal Berufung ein. Ich hätte da richtig Lust drauf.
Ich kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass er das macht. Ich finde es auch besser, man lässt es so stehen, eigentlich, das als fanal. Und es gibt ja ein Argument, warum sie es so gemacht haben mit den 1953. Ja, im Grunde standen sie mit dem Rücken zur Wand, die Staatsanwaltschaft. Ja. Aber mit 19,53 € können halt diese Schlagzeilen produziert werden. Und die Leute, die halt vor dem Fernseher sitzen, vor der Tagesschau und dem ZDF, die lesen oder die sehen, ist verurteilt wegen Steuerhinterziehung. Oh, sagen die, ist ein Gauner. Verstehst du? Mit den 1953 kannst du den Schlafschafen klar machen, Ballweg ist ein Gauner. Und darum geht's.
Er ist ja nicht mehr verurteilt, er ist verwarnt. Das ist ja ein Unterschied.
Ja, aber das kriegen die doch gar nicht mit.
Weiß ich nicht. Siehe Frankfurter Allgemeine Regierungszeitung, die titelte zuerst dazu, Ballweg verurteilt wegen Steuerhinterziehung. Aber dann, ja, Moment, richtig, aber die lecken alles vom Stiefel, egal was da dran klebt. Also tiefer als FAZ-Journalistendarsteller geht es nicht mal mit einem Ronsheimer. Also die FAZ muss sich in Ronsheimer messen lassen. Und selbst die haben dann korrigiert, weil selbst denen ging auf, nee, das ist irgendwie, und dann haben sie korrigiert und haben Freispruch mit Verwarnung. Also ich glaube, ich bleibe da,
aber
das ist so schlecht, das ist wie Trump und Epstein.
Ja, aber ich glaube trotzdem, wir haben in den letzten 5 Jahren vieles erlebt, das so schlecht war, dass wir es uns nicht haben vorstellen können, dass das irgendjemand glaubt. Und trotzdem haben wir diese schweigende Masse, die sich nicht wirklich großartig informiert, die denkt, sie ist informiert, wenn sie die Süddeutsche liest und die Tagesschau guckt. Die gibt es ja und das sind gar nicht wenige. Ich glaube schon, dass es ist für uns natürlich eine Beleidigung von Intelligenz, das ist schon klar. Aber auch die FAZ, verstehst du, sie hat die erste Schlagzeile. Die erste Schlagzeile, das war die, sie sein sollte. Und dann sind sie halt zur Wahrheit zurückgekehrt, weil sie auch wussten, dass sie sich sonst zu lächerlich machen. Aber die hätten auch die erste nicht mal machen müssen.
Na gut, also ich glaube trotzdem, das wäre besser gewesen. Und ich halte das aus deren Sicht für einen Fehler, aus meiner Sicht für was Tolles. Weil ich glaube, diese 19,53 €, das ist die Zahl, die sich überall einbrennt. Also das ist das geflügelte Wort des Jahres. Und wie und wer dagegen Berufung einlegt, werden wir sehen. Es bleibt ja durchaus zu erwarten, dass die Staatsanwaltschaft das auch tut. Ich vermute das nur, weil ich in Berlin zum Beispiel eine Generalstaatsanwaltschaft erlebe, die das halt macht und gegen den eindeutigsten Freispruch da noch Berufung einlegt. Und es ist eben politisch motiviert. Ich würde sagen, die Staatsanwaltschaft macht es am ehesten, aber das wissen momentan nur die Systemlinge der Staatsanwaltschaft. Wir werden das erleben. Aber Beleidigung der Intelligenz, Entwürdigung von Amtsträgern und Blamage bis auf die Knochen, die drei Stichworte treffen auch auf Uschi von der Lügen zu. Denn dieser Tage hat sich ja Betonfrisur Ursula, sagen wir mal, wie die Presse, die US-Medien das beschreiben, öffentlich auf den Bauch drehen lassen. Das ist die US-Version für, was man dann so damit macht, wenn man eine Dame auf den Bauch dreht als Mann. Das habe Donald Trump mit ihr nämlich getan. Wir erinnern uns, Donald Trump war in Schottland und hat dort die europäischen Führer empfangen. Ich habe mich nicht versprochen, es war tatsächlich so rum, weil Donald Trump ja, lieber Thomas, in Schottland ein Golf-Resort besitzt. Dort hat er ein Herrenhaus eben dann bezogen und hat in diesem Herrenhaus den britischen Premier empfangen, auch Uschi von der Leyen. Und die Fernsehbilder sahen so aus, dass eben die Bittsteller zu ihm kommen. Und für dieser Kulisse hatte dann Ursula von der Leyen ja vorgeführt, hat erklärt mit ihr zusammen, dass in Zukunft die USA 15% Zoll auf europäischen Waren erhebt, umgekehrt die USA keinen Zoll in Europa zahlen müssen und dass im Übrigen Windräder völliger Unsinn seien, die sollte man abreißen. Und Keir Starmer, als er neben ihm saß, hat er noch erklärt, sein enger Freund, der Bürgermeister von London, Sadiq Khan, sei ein, Zitat, schrecklicher Mensch, der schreckliche Arbeit leiste. Also mehr Blamage, Entwürdigung und Demütigung geht kaum, oder? Auf internationaler Ebene.
Ja, Paul, das kann man sowohl als auch sehen. Ich will es kurz erklären. Es ist wieder ein Beispiel, wenn ich Professor wäre an einer Universität und würde Medienwissenschaften unterrichten, würde ich sagen, ein tolles Beispiel, wie Medienrealität im Gegensatz steht zu der Realität, die wir wahrnehmen oder aber selbstdenkende Journalisten. Da titelt doch der Fokus Wahrheit hinter lauten Tönen. Beim Zolldeal hat von der Leyen Trump gleich dreimal ausgetrickst. Ganz ehrlich, hätte Napoleon so eine willfährige Presse gehabt, würden die Franzosen wohl heute noch glauben, der hätte in Waterloo gewonnen. Andererseits hat Uschi von der Leyen meine persönlichen Erwartungen wieder einmal zur Gänze erfüllt. Sie hat wieder einmal zugunsten der Elite verhandelt, zugunsten der Global Player. Und wie sagte sie doch so schön? It's a great deal for both of us. Wer sind die both? Trump und Uschi. Also insofern nichts Neues von der Leyen.
Stimmt, absolut richtig, weil wehtun und bezahlen werden das natürlich wieder die Insassen der EU, also die steuerpflichtigen Opfer der von der Leyen. Ihr selbst kann es am Ende egal sein. Aber Milena, ich bleib dabei. Es war eine so derbe Demütigung. Sie wird ja wirklich verhöhnt dafür und ist ja danach dann auch noch nach China geflogen und wurde ja wieder eins draufgesetzt. In China ist sie dann, als sie dort ankam zum Besuch, nicht abgeholt worden von einer offiziellen Delegation, sondern musste mit dem Shuttlebus aus dem Flieger wie eine Billigtouristin zum Terminal fahren und wurde eben ohne jede protokollarische Ehre da empfangen.
Also ja, es war, glaube ich, so ein Shuttlebus, wo viele Staatsoberhäupter oder ähnliche so Teilnehmer dieses Kongresses oder so mit waren. Also es war jetzt nicht, sie hat jetzt nicht am Straßenrand gewartet. Nein, auf dem Bus. Ne? Also so schlimm war es dann nicht. Ja, nee, so richtig respektiert ist sie nicht. Also das sieht man daran, dass Donald Trump sie eine hochrespektierte Frau nennt. Wir kennen ja Donald Trump, er hat dann auch immer dieses Lächeln auf dem Gesicht. Aber ich habe jetzt vorhin, das habe ich aber jetzt nicht mehr gefunden, gelesen, dass sich von der Leyen schon ein bisschen windet und sagt, na, das ist überhaupt noch nichts rechtlich Bindendes, was wir vereinbart haben. Das ist erstmal eine politische Vereinbarung. Mhm. Und Thierry Breton, der frühere Zensurkommissar der EU, soll wohl gesagt haben, das gibt überhaupt keine Vereinbarung. Also, aber ich finde es jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ich habe es irgendwo bei X, bin ich über einen Zeitungsartikel gestolpert. Mhm. Aber das kriegen wir vielleicht noch raus irgendwann.
Naja, auf X schreiben jedenfalls amerikanische Kommentatoren, nachdem Donald Trump Ursula von der Leyen auf offener Weltbühne auf den Bock gelegt hat und von hinten genommen hat, hat China sie dann am Flughafen in einen Charterbus gesteckt, als sei sie eine EasyJet-Touristin. Europäische Union ist ein globaler Witz. So viel, glaube ich, kann man doch festhalten, oder?
Ja, auch der Mittelstandschef hat sich ja geäußert. Er hat ja gesagt, er stellt die Eignung von der Leyen für diesen Job zur Gänze in Frage. Mhm. Aber jetzt kommt der Nachsatz. Er sagt, wir brauchen endlich jemanden an der Spitze Europas, der für unsere Interessen kämpft. Hätte er auch schon früher sagen können. Bestimmt schon.
Ja, genau. Ja.
Achtung, und jetzt sagte er im Nachgang, Merz habe doch in Washington gezeigt, wie man Amerika auf Augenhöhe gegenübertreten könnte.
Ja, ist natürlich sein Parteifreund, ne? Aber genau, yes. Ich habe auch gedacht, guck mal, diese Mittelstandsvereinigung, die gibt's ja noch. Ist ja Wahnsinn. Ja, lange nichts gehört von denen. Wie von der gesamten Wirtschaft, ja. Wenn sich da, ich meine, wir kennen das hier aus dem nackten Niveau in den letzten Jahren. Immer mal so einmal im halben Jahr kommt dann irgendwo ein Wirtschaftsführer um die Ecke und ereifert sich auf irgendeiner Bühne und sagt also ganz schrecklich, was hier passiert. Und sonst war's das, ja. Ja. Also ich erinnere mich an Zeiten, als deutsche Bankchef Ackermann nach Berlin fuhr und Merkel gesagt hat, was zu tun ist. Ne? Ich meine, gut, der war Schweizer. Aber ich meine nicht, dass ich hier Ackermann hochleben lassen möchte. Nur, das war mal ein ganz anderes Verständnis, wie die Wirtschaft mit der Politik umgegangen ist. Und jetzt ist da nichts mehr außer Kuschen. Ich meine, wir erinnern uns noch, der ehemalige Siemens-Chef Käser wollte Luisa Neubauer in den Aufsichtsrat holen von Siemens. Ich meine, das ist ja, also wirklich, wie man sich selber so anpinkeln kann. Das ist so, ist unglaublich.
Ja, das ist in der Tat so. Und entsprechend sieht es ja dann wohl auch aus in den deutschen Staatsfinanzen. Überraschung, Überraschung, Potzblitz, wer hätte es erwartet, nachdem unter BlackRock-Kanzler Fritz und seinem Assistenten Lars Klingfeilbeil die deutschen Staatsverschuldungen ja auf völlig neue Höhen gehievt wurden. Wir erinnern uns an die eine Billion Neuverschuldung und die Abschaffung, die Pulverisierung eigentlich jeder Form von Schuldengrenze. Da enthüllt Bild jetzt etwas, was angeblich ein Zitat internes Klingbeil-Papier gewesen sein soll. Es war so intern, dass Herr Klingbeil es dann am nächsten Tag quasi vorstellt in der Bundespressekonferenz. Daraus geht jedenfalls hervor, dass, und jetzt die große Überraschung, weitere 171 Milliarden Euro fehlen. Fehlen ist lustig, weil sie ja nicht fehlen, sie sind einfach verplant. Herr Klingbeil gibt sie aus für seine Antifa-NGO-Sponsorprogramme und natürlich Radwege in der Ukraine und die Bekämpfung des bösen Russen. Und jetzt ist die Frage da, Milena, wie denn das Geld wieder reingeholt werden soll. Und die Antwort ist auch gleich da. Überraschung, Überraschung.
Ja.
Steuererhöhung.
Das alles ist Geld. Ich, Cassandra, meine das schon mal gesagt zu haben.
Nein.
Dass ich damit rechne. Ja, aber das ist wirklich ein Schuldentsunami, den dieser Klingbeil da ausgelöst hat. Ja, ich meine, der will 2029 einfach mal 100 Milliarden mehr irgendwie ausgeben für den Haushalt. Ja. Gleichzeitig rechnet er selber, rechnet, ja, aber nur mit Mehreinnahmen von 5 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum, ja. Also bei guter Wirtschaftslage.
Das finde ich so schön, das steht da wirklich.
Das steht da wirklich, bei guter Wirtschaftslage. Ja, er schließt Steuererhöhungen nicht mehr aus, und aber er spart natürlich auch. Und wie er sparen kann, das hat er jetzt ganz stolz auf Ex gepostet, der Antifa-Finanzminister. Gerade mal eben 250 Millionen für den Filmstandort Deutschland rausgehauen. Und damit verdoppelt Klingbeil ganz nebenbei die Fördermittel für den deutschen Filmförderfonds, ja. Und das hat er, glaube ich, an dem Tag gepostet oder genau einen Tag, nachdem er alle Ministerien aufgefordert hat, den Gürtel ganz, ganz eng zu schnallen, ja. Aber wir wissen ja schon aus dem anderen fürchterlichen Deutschland, wie wichtig Film ist, ja. Und ich frage mich, wer wird als nächster singen? Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Den musste ich heute haben.
Das war jetzt wirklich schön. Also das war jetzt ist unfassbar. Du hast Talente, Milena. Wir müssen dich auf die Bühne stellen.
Ja, klar.
So darf die Gedanken kamen noch niemand, Milena auf eine Bühne zu stellen. Das hast du etwas völlig Neuem dran. Wer weiß, ich sehe schon die große Gesangsshow bei Auf 1 mit Milena Preradovic und Thomas Iglinski und die beiden tanzen sich in die Herzen aller Zuschauer.
Als neue Michael und wie heißen die? Nee, Michael und Marianne und Michael.
Und ich will dann Jurymann sein. Ich setze mich dann auch mit so einem Camp David Polo-T-Shirt in so einem Jury, in so einem Jury-Tisch und gebe Kommentare ab. Gut, daran arbeiten wir. Wir rufen nachher mal Stefan Magnet an und schlagen ihm das vor. Bis dahin, lieber Thomas, du bist ebenfalls Unternehmer. Und wirst die folgende Botschaft der CDU-Wirtschaftsministerin vielleicht irgendwie eingeordnet haben und auch des NRW-Ministerpräsidenten Henrik Wüst, denn die beiden haben ja jetzt den Untergebenen ihres Landes erklärt, woran es liegt. Also dass 171 Milliarden fehlen, dass es nicht läuft, dass die Wirtschaft nicht angekurbelt wird, dass die Vertrauenslage nicht gut ist, dass die Stimmung schlecht sei. Schuld sind ja nur die rotzfaulen deutschen Arbeitnehmer. Sinngemäß hat das die Wirtschaftsministerin gesagt. Sie sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass der demografische Wandel und die steigende Lebenserwartung es eben erforderlich machen, dass wir mehr arbeiten. und Henrik Wüst, der coronafaschistische NRW-Ministerpräsident, der immerhin der CDU ist, obwohl er eigentlich die Grünen links überholt, der sagte der Welt, wir sollten die zusätzliche Lebenserwartung nutzen. Wüst fordert, ja, Wahnsinn, oder? Also das ist mal wirklich Faschistensprech. Also mal das Menschenmaterial richtig nutzen und deren Leben richtig nutzen. Wüst fordert große Rentenreform. Der NRW-Ministerpräsident spricht sich für eine große Rentenreform und längere Lebensarbeitszeiten aus. Und lieber Thomas, das mag ja durchaus so sein, dass das deutsche Rentensystem auf eine andere Grundannahme fußt, aber den Menschen in Deutschland jetzt mitzuteilen, dass ihre geringe Arbeitsleistung da irgendwie dran schuld sei, also aus unternehmerischer Sicht würde ich sagen, das ist aber eine steile These.
Das ist eine schallende Ohrfeige für diejenigen, die in den letzten 4 Jahrzehnten arbeiten gegangen sind und in die Rente eingezahlt haben und jetzt dann bald mit leeren Händen dastehen. Merz hat ja noch mal eins draufgesetzt. Er hat ja auch noch gestern kundgetan, wir sollen uns dann gegen später ja keine Vorwürfe von unseren Kindern gefallen lassen müssen, dass wir nicht gut vorgesorgt hätten und dass wir deutlich mehr hätten arbeiten müssen. Es ist ja ein absoluter Schwachsinn. Wir haben so hohe Steuereinnahmen. Wir bräuchten nur das Geld vernünftig einsetzen. Wir könnten ein Sparpaket auf den Weg bringen und wir hätten wirklich für alles genügend Geld. Aber wenn der Herr Klingbeil meint, er müsste 9 Milliarden Euro im Jahr für die Ukraine zur Verfügung stellen, aber nichts für deutsche Rentner, nichts für das deutsche Bildungssystem, dann wissen wir doch, was falsch läuft. Und apropos falsch läuft, ich habe mir gedacht, nachdem der Merz diese Aussage getätigt hat, da muss ich mal ChatGPT ist ja mittlerweile auch ein Freund von uns fragen, an welcher Krankheit leidet Friedrich Merz?
Und was sagt er?
Wisst ihr, was ChatGPT gesagt hat?
Nein.
Ich lese es euch mal vor.
Wow.
Er macht spannend.
Ja, Friedrich Merz leidet aktuell an keiner bekannten Krankheit.
Okay.
Was heißt das?
Verrat es uns.
Dass es eine unbekannte ist?
Noch, ja, genau. Das ist noch eine unbekannte Krankheit, die er hat. Als ich dann gefragt habe, an welcher bekannten Krankheit hat er denn so gelitten, dann hieß es ja, Gerüchte über psychische Krankheiten werden aber ganz gezielt von Russland aus eingesetzt mit dem Ziel, seine politische Person zu diskreditieren. Hm. Also ich halte den Mann tatsächlich schon auch ein bisschen für...
Ja.
Für krank im Sinne von hochgradig kriminell. Und wenn wir eine funktionierende Justiz hätten, und damit sind wir wieder beim Thema, worüber wir vorhin gesprochen haben, dann müssten diesem Mann einfach die Handschellen umgelegt werden. Denn das, was der macht, ist, der tritt seinen Amtseid nicht nur mit Füßen, der schafft mit allem, was er hat, gegen das deutsche Volk.
Ja, aber da stehen doch noch ein paar vor ihm, oder? Also ich glaube, der kann auch in der zweiten Welle irgendwie, also ich finde, jetzt haben wir ein bisschen zu viel Ehre für diesen Mann. Was ich viel interessanter finde eigentlich, ist, dass es jetzt so Meldungen gibt. Also ne, einerseits sollen die Leute jetzt bis über 70 arbeiten und andererseits gibt es immer weniger Schulabgänger, die eine Ausbildung machen wollen. Mhm. Ja, also das ist schon erstaunlich. Also die sehen nicht mehr so den Sinn einer Ausbildung. Die wollen jetzt erstmal so ein bisschen arbeiten. Und eine andere Meldung, die irgendwie dazu passt, dass Abiturienten, die frisch an die Unis kommen, dort jetzt Nachhilfe bekommen in Mathe und Physik, weil sie die Grundlagen nicht beherrschen. Ja? Also ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass in 30 Jahren in Deutschland T-Shirts für Bangladesch genäht werden. Ja?
Nee, also das kann ich mir nicht
gedruckt,
vorstellen.
Gedruckt.
Okay, gut.
Gedruckt werden. Ja, ja. Aber also ja.
Ja.
Es geht überall ein bisschen runter.
An der Stelle empfehle ich einmal mehr den Film Idiocracy. Der ist zwar schwer zu ertragen, weil er eigentlich wirklich ist schmerzhaft super. Ist, aber er trifft es leider sehr genau. Und in der Tat, und das Ganze, dieser Ausblick, der spaltet dann auch die ansonsten bei diesem Punkt so einige Koalition von Kartellparteiverbrechern, wo sich CDU und SPD noch einig sind, nämlich dass ihr schuld seid, liebe Insassen Deutschland. Ihr seid einfach volle Schweine, das müsst ihr einsehen. Ja, das ist einfach so. Ihr geht da jeden Tag arbeiten und habt kaum Freizeit.
Laut Stern ist der Verbraucher generell schuld. Natürlich. An dieser schlechten Wirtschaftslage, weil überall in Europa wächst die Wirtschaft, nur in Deutschland nicht, ja. Weil der Verbraucher gerade so knausrig ist, schreibt der Stern im Ernst. So, ne?
Und dann macht er CO2, weißt du? Also ich meine, die arbeiten zu wenig, die machen immer CO2, ne? Die verbrauchen nicht genug, die machen nichts richtig. Also es liegt wie immer einfach nur an der Mannschaft. Hätte diese Regierung in Deutschland endlich mal das Volk, das sie verdient hat, dann wäre Deutschland ganz vorn. Ist völlig klar.
Ja.
So, jetzt wisst ihr es draußen. Sobald es nicht um das Bashen des deutschen Wahlviehs geht, da scheint dann aber auch gleich schon wieder Dissens aufzukommen in den Großkoalitionären. Und das ist in dieser Tage insbesondere von Seiten der SPD der Fall. Die ist nämlich dünnhäutig. Da ging die SPD nun raus mit einer Kampagne, auf der sie erklärte, dass rechte Nachrichtenportale und die Union offensichtlich die Menschen aufprügelten gegen die Heilsbringerschaft ihrer liberalen Demokratie und der Politik, die sie da so betreibt. Und der neu in der Bundespressekonferenz befindliche Vertreter des Portals News fragte dann gleich mal nach, was da wie genau gemeint war und fragte vor allem nach, warum dieser Zusatz die Union in dem Fürstenpapier der SPD dann kurz darauf wieder verschwand, nachdem nämlich die CDU sich sehr darüber aufregte, von ihrem eigenen Koalitionspartner gleichgesetzt zu werden mit Zitat im rechten Hetzportalen und Antidemokraten. Die Antwort von Lars Klingbeil als SPD-Chef, der gerade da saß, er wisse nicht, was sie denn meinen. Klingbeil will überhaupt nichts wissen von einer Anti-CDU-Kampagne. Klingbeil macht den Schmerkel, das hat es überhaupt nicht gegeben. Apollo schreibt auf Nachfrage, leugnet der SPD-Chef Klingbeil, überhaupt etwas von dieser Kampagne gewusst zu haben. Die entsprechende Passage wurde einfach still und heimlich gelöscht. Und in der Bundespressekonferenz, Milena, beleidigte Klingbeil dann auch nochmal den anwesenden Ralf Schuler von News, das ja rechte Portale eigentlich schuld sein an dem ganzen Unfrieden. Und als rechtes Portal wird ja News eingestuft von Herrn Klingbeil.
Ja, aber er hat noch mehr gesagt eigentlich, der Klingbeil. Der sagte, rechte Mobs und rechte Nachrichtenportale machen sich auf, die Stimmungsmache in diesem Land massiv zu beeinflussen.
Ja.
Also die Stimmungsmache zu beeinflussen.
Ja, genau.
Sie stören die Regierungspropaganda, heißt das übersetzt. Das ist der neue Willy Brandt der SPD, ist ein würdiger Nachfolger von Annalena Baerbock, würde ich sagen. Der hat sich ja auch schon bei Omas gegen Rechts engagiert. Ne? Also möglicherweise ist er auch genderfluid, man weiß das ja nicht. Und deren Wortführerin, Maja Wiens, also die Wortführerin von Omas gegen Rechts, ist laut Junge Freiheit Stasi-Spitzel gewesen.
Kurz.
Auch nicht schlecht. Ich zitiere kurz, wie inzwischen feststeht, arbeitete sie seit 1978 als inoffizielle Mitarbeiterin für das Ministerium für Staatssicherheit und verriet Dissidenten an das SED-Regime. Nach eigenen Angaben beendete sie ihre Spitzeldienste 5 Jahre später. Und an wen erinnert uns das? Annetta Kahane, Gründerin der Antonio Amadeo Stiftung, ja, die Millionen vom Bund kassiert. Also die Omas gegen Rechts kassieren nicht Millionen, die kassieren nur Tausende vom Familienministerium, glaube ich. Und auch die war ja Stasi-Spitzel, das darf man sogar sagen, weil sie einen Prozess dahingehend verloren hat. Und weißt du eigentlich, was aus diesen 700.000 geworden ist, die da damals für diesen Lindemann-Vergewaltigungsprozess...
Was? Welches Geld?
Gesammelt wurden, ja, da wollten sie doch die Opfer des Vergewaltigers Lindemann und so weiter, ne? Ich meine, diese Prozesse haben ja nie stattgefunden, weil das alles nichts war.
Weil es keine Opfer gab.
Weil es keine Opfer gab, aber...
Sexualtäter ist, richtig.
Ja. Mhm. Aber Annetta Kahane und Co. haben, glaube ich, dieses Geld jetzt nicht zurücküberwiesen.
Die wissen, glaube ich, gar nicht, worum es geht. Also wenn du die fragst, dann machen sie den Schmerkel.
Was, wie
Geld? Nein, also überhaupt nicht. In der Tat, so ist es. Und Thomas, was also gewalttätige Stalinisten angeht, da stehen die moderne deutsche Diktatur der Alten in nichts nach, weil es gibt ja Jette Nizat. Und die Junge Freiheit berichtet, dass die noch Vorsitzende der Grünen Jugend jetzt im Freitagssalon, einem Podcast des Staatsfunks in Berlin-Brandenburg, Widerstand mit Waffengewalt gegen eine mögliche AfD-Regierungsbeteiligung ins Spiel gebracht hat. Sollte die AfD bei der Bundestagswahl 2029 erfolgreich sein, stellt sich laut Nizat die Frage, Zitat, wie dann der Widerstand aussieht. In einem Interview mit der Wochenzeitung Freitag konkretisierte sie diese Überlegung. Wie müsste unser Widerstand gegen eine regierende AfD aussehen? Wäre der nur intellektuell oder müssten wir zu den Waffen greifen? Die Frage sei, sind wir bereit? Thomas, bist du bereit, mit Waffengewalt gegen die AfD zu kämpfen?
Also Paul, wie du es schaffst, die süße Sweeney und die Nizat in eine Sendung zu bringen, das ist ja eine Zumutung für deine Gäste. Aber gut, die Frau hat endlich mal ausgesprochen, was diese Bagage ohnehin denkt. Da entsteht eine grüne Armee-Fraktion. Und da sind wir freien, aufklärenden Medien ja so wichtig. Und das auch nochmal in Verbindung mit dem Klingbeil, der auch meine Erwartungen in ihn zur Gänze erfüllt bisher und Anführer einer kriminellen Vereinigung ist. Ich will es in den Worten von Charlie Chaplin sagen. Der sagte mal vor kurzem, ein Tag ohne freie Medien ist ein verlorener Tag.
Vor kurzem sagte er das?
Du bist das aber heute giftig.
Nein, ich habe es. Ich dachte, ich hätte das hier so verstanden. Nein, nein, ich meinte das überhaupt nicht giftig. Aber ich meine, Jette ist ja Geschichte, ne? Also das war ja selbst den Grünen.
Noch nicht.
Das war den Grünen zu abgedreht, die kandidiert doch nicht mehr.
Ja, aber noch ist er im Amt.
Die ist noch im Amt, aber sie kandidiert nicht mehr, weil die ist wohl da ordentlich angepfiffen worden. Also ich bin sicher, die findet sich gerade selbst. Sie hat sogar seit 11. Juli nichts mehr bei X gepostet. Also zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung war das so. Ja, also Jette. Aber das ist so Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder solche gibt es ja viele inzwischen in dieser Politik. Gerade bei den Jungen, diese TikTok-Generation.
Immer diese Inanspruchnahme psychisch Erkrankter. Also da kann ich tatsächlich mit aller Ernsthaftigkeit mal dazu. Nein, ernsthaft. Also das ist sind psychisch erkrankte Menschen in der Regel überhaupt nicht fremdgefährdend oder belästigend auffällig. Die haben meistens ein Problem eher mit sich. Die gehen da nicht raus und belästigen andere. Ja, das ist immer eine Mehr von dem. Ja?
Ja, Aufmerksamkeitsdefizit hat sie halt. Also sie,
nein, die Frau
das meinte ich aber nur, gar nicht mal pathologisch.
Nein, die Frau ist einfach nur schrecklich. Das ist einfach nur schrecklich.
Ja, das meinte ich ja.
Also dass nichts krank ist, das ist keine psychische Erkrankung. ADHS-Patienten lassen andere in Ruhe oft in aller Regel und haben überhaupt nicht diese narzisstische, pathologische Verhaltensweise von Frau Nizza, die einfach eine ganz schreckliche, linksradikale Verbrecherin ist. Wie dem auch sei. Sie ist ja nicht alleine. Es gibt ja auch noch das Teigteilchen Banasch. Das ist der Vorsitzende der Grünen, der Co-Vorsitzende, weil das geht ja immer nur genderfluid mit zwei gleichzeitig. Die Grünen sind ja non-binär. Und Östrosaurus Banasch als Vorsitzender der Grünen ist momentan wahnsinnig aufgeregt. Jetzt ja, Copyright natürlich Christian Schneider. An dieser Stelle großen Respekt an unseren Podcast-Kollegen da draußen. Christian Banasch nämlich meint, oder heißt er Christian? Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher.
Felix,
Verzeihung. Genau, Dankeschön. Nimmt nämlich einen Hilferuf wahr und ernst. Banasch sagte, die Bedrohung von Politikerinnen und Politikern sei Ausdruck einer Realität, die alle Demokraten alarmieren müsste. Wo Ehrenamtliche verstummen, gerate der gesellschaftliche Zusammenhalt ins Wanken. Hintergrund, zwei grüne Kommunalpolitiker hatten in einem Brief an die Parteispitze berichtet, dass sich immer mehr Mitglieder aus dem aktiven Parteileben zurückzögen. In den Wahlkämpfen des vergangenen Jahres sei es normal gewesen, auf offener Straße als Grüner beleidigt oder angespuckt zu werden. Hassnachrichten und Todesdrohungen seien an der Tagesordnung. Thomas, kannst du dir irgendwie erklären, wo diese Aggression gegen die Grünen herkommt?
Naja, wenn ich die ganze Zeit gegen meine eigenen Bürger vorgehe, wenn ich die permanent regulieren will, wenn ich denen permanent irgendetwas vorschreibe, wenn ich eine Politik mache am Wähler vorbei, ja, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich in der Straße darauf angesprochen werde. Und wenn ich dann nichts ändere, dann wird halt die Stimmung sukzessive auch ein bisschen, sagen wir mal so, aggressiver. Ich frage mich ja sowieso, wie lange machen wir denn diesen Mist noch mit? Das ist ja etwas, was mich momentan umtreibt. Wie kriegen wir denn unsere Regierung mal in den Griff? Wie kriegen wir sie denn, wie du es immer so schön zu sagen pflegst, friedlich aus ihren Ämtern? Da dürfen wir uns mal so langsam aber sicher etwas einfallen. Und zwar bevor die ihre Agenda zu Ende gespielt haben und die ersten Raketen über unsere Köpfe fliegen oder die ersten Kinder von zu Hause abgeholt werden, weil sie zum Kriegsdienst gebracht werden. Oder bevor Deutschland auch wirtschaftlich, und wir wissen ja alle, es geht ja schon definitiv ordentlich nach unten, bevor wir endgültig am Boden liegen. Es ist meines Erachtens nach der Zeitpunkt gekommen, wo wir genug über all diese Politiker gesprochen haben, wo wir noch viel mehr darüber reden müssen, wie wir die jetzt hier auch am Lautsprecher sitzen, dazu bringen, noch ein Stück weit mehr Gesicht zu zeigen, noch ein Stück weit mehr aufzuklären und irgendwann, dass wir uns verabreden, nicht zu einer Demonstration, ich glaube, der Drops ist gelutscht, aber zu einem Tag, wo wir einfach mal die Füße stillhalten und diesen Politikern die Gefolgschaft verweigern.
Also du rufst zu einem Generalstreik auf.
Ich würde dieses Wort nicht im Mund nehmen, weil mein Anwalt zu mir gesagt hat, Thomas, tu das bitte nicht. Ich würde es anders formulieren.
Okay. Aber irgendwie, ich glaube, du wärst auch ein Polit-Talent. Also irgendwie kann ich mir vorstellen, dass du auch in die Politik gehst. Also ich hab mir es gerade vorgestellt, wie du vor Publikum stehst und diese Rede hältst. Im Ernst.
Okay.
Das wäre was für dich.
Ich würde das sofort machen, wenn wir Pauls System umsetzen können, und zwar ein Bürgerparlament. Wenn wir die 370 Wahlkreise, die wir haben in Deutschland, wirklich bestücken mit Bürgern, die Lust darauf haben, Dienst zu tun für dieses Land, die Lust darauf haben, diesen Karren aus dem Dreck zu ziehen. Das kann ein Handwerker sein, das kann ein Lehrer sein, irgendein Selbstständiger, ein Unternehmer, das kann aber auch eine Hausfrau sein. Wir wählen 370 Bürger in ein Bürgerparlament. Und ich weiß, dass das auch mit Herausforderungen verbunden ist, um da auf den grünen Zweig zu kommen. Aber dann führen wir auch wieder Volksentscheide ein und dann entscheidet wirklich der entscheiden sollte. Das Volk. Das Volk ist das Souverän. Und da sollten wir wieder hin.
Iglinski macht den Lute und wird zum Grundgesetzromantiker. Das ist ja, wer weiß, vielleicht ja bald Team Freiheit mit Thomas Iglinski und Frauke Petry. Also ich schmeiße es jetzt einfach mal so da raus. Lass floate die Idee. Mal gucken, ob Frau Petry anruft bei dir.
Keine neue Partei, Paul. Wir brauchen keine neue Partei.
Frau Petry hat ja dieses Konzept, dass sie keine Partei hat, wo nur irgendwie 8 Mitglieder drin sind. Und die wollen dann nicht Parteimitglieder aufstellen. Also angeblich seien sie damit ja die Antipartei. Also das wird dann noch zu sehen sein, was dabei rauskommt. Aber das ist erstmal ein etwas anderer Ansatz. Bis dahin geht es weiter wie gehabt. Und da sind wir soweit, Milena, dass jetzt die SPD von Herrn Klingbeil so verzweifelt ist, dass sie gleich selber Hakenkreuze überall auf die AfD-Parteizettel bzw. auf Wahlen schreibt. Also das, was wir schon wissen, was der sogenannte Staatsschutz, also der SS, der LKA so macht, nämlich überall, wo ein Hakenkreuz ist, wird eine rechte Straftat gezählt. Und damit die rechten Straftaten weiter raufgehen, wir wissen, die sind explodiert. Also die Reichssicherheitsminister erklären uns immer, die rechten Straftaten sind explodiert, weil überall Hakenkreuze auftauchen. Und damit das so bleibt, gibt es Daniel Born. Der Spiegel schreibt, seine Ämter als Landtagsvizepräsident und SPD-Fraktionsmitglied hatte Daniel Born nach seinen Hakenkreuz-Schmierereien bereits aufgegeben. Seine Partei fordert nun weitere Konsequenzen. Der Politiker will sein Mandat aber behalten. Born hatte am vergangenen Donnerstag bei einer Abstimmung zur Postenbesetzung im sogenannten Oberrheinrat auf seinem Stimmzettel ein Hakenkreuz neben den Namen des AfD-Kandidaten Bernhard Eisenhut gezeichnet. Ja, das ist diesmal dumm gelaufen, ne?
Ja, und er sagt, das war im Affekt eine Kurzschlussreaktion, ein schwerwiegender Fehler. Sag mal, das ist doch verrückt. Da sagt der Landtagsvizepräsident, die zunehmende Gewöhnung an die AfD lässt mir keine ruhige Minute mehr. Dann hat der Stift seine Hand genommen und hat dieses Hakenkreuz dahin gemalt. Ich meine, wie irre sind die denn? Das ist ein Politiker, der gerade seinem Beruf nachging, der sollte einfach irgendwo ein Kreuz machen. Hallo? Also, Kurzschlusshandlung. Das ist wirklich, das sagt viel über den Zustand dieses Landes aus.
Ja, das, ja doch, aber es ist ja auch schön,
ich weiß.
Oder? Also,
Plattitüde. Ich meine,
bitte?
Ich weiß, war eine Plattitüde, ist aber trotzdem so.
Da bist du jetzt von der Brücke gesprungen ohne Not. Das wollte ich dir jetzt gar nicht vorwerfen, sondern ich wollte eigentlich sagen, dass das ja ein schönes Zeichen ist. Also wenn die Rotfaschisten so weit sind, dass sie die Hakenkreuze gleich selber auf die Wahlzettel der AfD spielen. Ja, weil das sagt alles, ja. Das ist schon schön. Ja,
stimmt.
Ja, insofern, eigentlich ist das ist mir 19,53 Euro wert. Also wenn ich jetzt die Kontoverbindung von Herrn Born hätte, dann würde ich ihn dafür, glaube ich, mit dem Restwertpreis belohnen. Ja, was weniger erfreulich ist, das geschieht dieser Tage in Großbritannien. Da ist gerade der Online Safety Act in Kraft getreten. Ein Gesetz, das dazu führt, dass Pizzaboten jetzt von Menschen den Ausweis kontrollieren, wenn die Pizza online bestellt wurde, um sicherzugehen, dass der Pizzabesteller 18 Jahre alt ist, falls die Pizza nicht jugendfrei ist. Das ist kein Scherz. Das ist wirklich so passiert. Dieser Online Safety Act ist natürlich gebaut und soll den Eindruck vermitteln, dass es gegen Pornografie geht, weil plötzlich fällt den Menschen in Britannien ein, dass ganz viel Pornografie im Internet gibt. Das ist witzig, wenn man sich die Tatsache vor Augen führt, dass 60% geschätzt des Datenverkehrs im Internet schon immer Pornografie waren, so wie früher rund 60-80% der CD-ROM-Absätze Pornografie dienten. Also wem jetzt auffällt, dass es Pornografie im Netz gibt, naja. Und um das nun abzuwehren, gibt es den Online Safety Act. Damit sollen eben die Jugend geschützt werden. Es führt aber eben nicht nur zu solchen Auswüchsen wie besagter Pizza-Bestellungsproblematik, sondern auch dazu, wie TKP schreibt, dass zum Beispiel ein harmloser Beitrag über CO2 und Pflanzen nicht mehr uneingeschränkt angezeigt wird, weil er nicht mit der herrschenden Klimapolitik übereinstimmt. Mutmaß TKP. Und deswegen soll er nur Erwachsenen gezeigt werden, deren Alter offiziell bestätigt sind, um die Jugend vor Desinformation zu schützen. Milena, ich würde sagen, überhaupt kein Grund zur Besorgnis für solche Wahrheitsschleudern wie uns, oder? Als solche Anerkannte vom Regime.
Ich meine, stell dir mal vor, CO2 ist gut für Pflanzen. Das wird gelöscht oder das dürfen nur Erwachsene sehen, weil es nicht der Klimapolitik entspricht. Das war der Post eines Gewächshauses, ja? Da steht drin, dies ist ein Gewächshaus. Wir stellen Pflanzen in Gewächshäuser, weil ihnen die Wärme gut tut. Und im Gewächshaus steht eine große Maschine, die zusätzlich Kohlendioxid produziert. Der Grund dafür ist derselbe. CO2 ist gut für Pflanzen. Das war der Post. der darf nur Personen über 18 angezeigt werden. Was ich allerdings wirklich genial finde, dass das entlarvt das System so wunderbar. Ja? Also das entlarvt es wirklich. Das ist genau wie die, die immer schreien, der Juli war zu heiß. Ja? Und dann sagen, ja, ist auch schön, bei den Öffentlich-Rechtlichen sagen sie, es mag ihnen nicht, vielleicht nicht so vorgekommen sein. Aber auch dieser Juli war viel zu heiß. Ja. Und ich finde das klasse, wenn es so doof ist, dann merkt es auch der Dümmste irgendwann, dass da irgendwas möglicherweise nicht stimmt. Ja. Das ist
bei dir genauso. Der Hitzesommer war quasi symptomlos. Aber ich finde solche Gesetze grundsätzlich gut, denn wenn Frauke Petri und ich erstmal im Parlament sitzen, werden wir diese Gesetze alle anwenden, um dann sofort die Öffentlich-Rechtlichen abzuschalten. Denn wenn dieser Digital Services Act tatsächlich zur Anwendung kommen darf, ja, dann kommt doch. Erst bei den Systemmedien, Milena.
Ja, das ist der
alle abschalten.
Das ist der Online Safety Act, nicht verwechseln. Es gibt so viele Acts gerade, da kann man durcheinander kommen. Der USA in Großbritannien ist jetzt nicht EU-Act, der Digital Safety Act, der Digital Services Act, der ist EU. So, ich komme selber schon durcheinander. Also DSA versus USA. Aber leider ist ja sehr wahrscheinlich, was Apollo schreibt, dass nämlich die EU das einfach nachmacht. Milenas Theorie von dem Experimentierfältchen, dass man immer mal halt versucht, in einem Land etwas zu machen, was dann woanders übernommen wird, sagt auch Apollo. Am 14. Juli schreibt Apollo, veröffentlichte die EU etwa bereits einen Blueprint für eine App zur Altersverifizierung. Auch eine Beta-Version dieser App wurde schon veröffentlicht. Noch im vergangenen Jahr wurde die damals noch geplante App von EU-Benannten als Mini-Wallet bezeichnet. Mit ihr können Nutzer mithilfe des Personalausweises oder anderer Methoden wie der Bank-ID ihr Alter verifizieren. Laut EU-Kommission werden beim Verifikationsprozess bislang keine weiteren Daten gespeichert, außer dass die Person volljährig ist. Bislang. Verifikationsprozess.
Oh, wow.
Ne? Ja. Heil, Uschi. Solange sie können, werden sie weitermachen. Und deswegen sage ich tatsächlich, ja, ab in die tiefste Zelle mit ihnen, die wir finden können. Solange dieses Terrorregime in Brüssel an der Macht ist, ist es Essig mit irgendwelchen Freiheiten. Es sieht ja andernorts auf der Welt auch nicht unbedingt besser aus. Im Gegenteil, noch deutlich härter. Und wenn wir da mal wieder in den Nahen Osten schauen, dann scheint sich da aber jetzt was abzuzeichnen. Ja, was eigentlich, Milena? Da wird offensichtlich von mehreren europäischen Staaten und auch von Kanada jetzt angekündigt, einen Staat Palästina anzuerkennen. Deutschlandfunk berichtet, der britische Premier Starmer hat die Anerkennung eines Palästinenserstaates in Aussicht gestellt. Damit folgt er dem Beispiel des französischen Präsidenten Macron. Und Kanada hat das Gleiche vor. Donald Trump droht denn auch gleich. Trump würde, falls Kanada das tun sollte, die schon bestehenden Zölle von über 30% weiter erhöhen wollen oder weitere Handelsmaßnahmen ergreifen. Das ist schon relativ deutliche Auseinandersetzung. Deutschland hält sich aus allem irgendwie noch ein bisschen raus und BlackRock Merz kündigt derweil eine Luftbrücke für den Gazastreifen an, die will er zusammen mit Jordanien errichten. Darauf reagiert international dann keiner. Wahrscheinlich nehmen die ihn da so wenig ernst wie im Inland. Aber insgesamt zeichnet sich doch damit mehr Dissens ab zwischen den USA und einigen, sagen wir, am WEF näheren Führern.
Ja, dieser Dissens zeichnet sich ab, allerdings keine Lösung für den Nahen Osten zeichnet sich ab. Der Druck, es wird jetzt überall gesagt, der Druck auf Israel wird größer. Aber solange Donald Trump hinter Netanyahu steht, wird das wenig bringen. Dann ist dieser Druck, der verpufft. Ja? Ob der Starmer oder der Macron irgendwas sagt oder der Merz, das ist völlig egal. Ja? Und wenn Donald Trump, das heißt die USA, hinter Israel und Netanyahu stehen, und Trump hat auch ganz klar einem palästinensischen Staat eine Absage erteilt, weil er sagt, das nutzt nur der Hamas. Also zumindest bis jetzt sagt er das so. Also ich habe wenig Hoffnung, dass sich da irgendwas bewegt. Weder Israel noch die Hamas bewegen sich. Also die Situation ist völlig verfahren. Und wenn man überlegt, wenn Israel jetzt einlenken würde, wird das die Hamas sofort als Sieg deuten. Und wenn die Hamas einlenkt, dann ist sie endgültig tot. Also prophezeie ich, dass erstmal niemand einlenken wird. Und ich glaube, was Starmer, Macron, Wadepool, der ja auch dort ein bisschen schimpft, ne? Hier gerade im Nahen Osten unterwegs, oder auch Kanada. Ich glaube, das gilt in erster Linie, um die Stimmung im eigenen Land aufzugreifen. Ich glaube, ansonsten wird es wahrscheinlich nicht viel bringen. Und ansonsten, wenn man so durch X geht, das ist ja das politischste Netzwerk, da sieht man, wie diese Propaganda tobt auf allen Seiten. Ja? Und jetzt mit Bildern von hungernden Kindern. Und dann gab es ja auch diesen kleinen, naja, Skandal um ein Bild, das einen völlig abgemagerten Jungen auf dem Arm seiner Mutter zeigt. Also wirklich ein grauenhaftes Bild. Und da heißt es jetzt, ja, aber der Junge sei ja vorher schon sehr krank gewesen und das, der Bruder sähe ja auch viel weniger mager aus. Also das sind schon unglaublich zynische Diskussionen, ja. Also ja, dass die Kinder in Gaza, ich verstehe schon, ja, ich verstehe schon, ja, ja, da, weil die, also die Palästinenser möchten natürlich klar machen, dass die Menschen in Gaza hungern. Mhm. Während die andere Seite, man muss ja immer jetzt hier von zwei Seiten sprechen, genau das bezweifelt. Ja, das ist halt dieser Hintergrund. Nur eine Diskussion, das ist wirklich so zynisch, also dass die Kinder dort, ob sie jetzt gerade verhungern oder nicht, unter diesem Krieg leiden, das kann ja auch keiner bestreiten. Und das sind so Parallelwelten, das fällt mir auf. Hier streiten sich dann Team Palästina und Team Israel, ja, schön vom Sofa aus und dort sterben halt die Menschen.
Aber wusstet ihr, dass derweil noble Restaurants in Gaza boomen, in denen sich reiche palästinensische Funktionäre und privilegierte Clanmitglieder fett fressen?
Das wundert mich gar nicht.
Nein. Nö, wundert mich auch nicht. Aber das widerspricht dem ja auch nicht.
Kein Stück, nein. Vielleicht lass mich das Erklärung noch einwerfen. Die NZZ schreibt über diesen Vorgang, es ist ein Bild, das sinnbildlich für die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen geworden ist. Eine Frau aus dem Gazastreifen hält ein kleines, komplett ausgehungertes Kind im Arm. Die Wirbelsäule sticht aus dem Rücken des 18 Monate alten Jungen hervor. Viele renommierte internationale Medien veröffentlichten dieses Foto oder ähnliche Bilder der Mutter und ihres Sohnes, darunter auch die New York Times. Jetzt ist klar, das abgebildete anderthalbjährige Kind, Mohammed mit dem Vornamen, leidet an Zerebralparese, einer schweren angeborenen Krankheit, die das Wachstum seiner Knochen und des Gehirns beeinträchtigt. Sein dreijähriger Bruder, der auf den meisten Fotos nicht gezeigt wird, sieht weniger mangelernährt aus. Insofern ganz klar Hollywood, es wird ganz klar manipuliert, es wurde suggeriert, dass dieses Kind so ausgemergelt sei, weil die bösen Israelis kein Essen liefern. Ganz klare Propagandamaßnahme und nichtsdestoweniger hast du natürlich recht, Melina, die Propaganda sorgt immer dafür, dass die Diskussion über sowas auf den untersten menschlichen Level dann irgendwann ankommt und da sind wir jetzt im Streit darüber, wie schlimm denn welche Hungersnot sei und wie schlimm denn das Leid der Kinder sei und ob es nun besser sei, zu verhungern oder durch Bomben getötet zu werden, während sich insbesondere der Westen darüber zerlegt und die Lager so wahnsinnig gespalten sind, passiert Interessantes in der arabischen Welt. Die Junge Freiheit berichtet, mehrere arabische Staaten, darunter Ägypten, Katar, Saudi-Arabien und Jordanien, haben bei einer UN-Konferenz in New York ein Ende der Hamas-Regierung im Gazastreifen gefordert. In einem 7-seitigen Dokument nennen insgesamt 17 Staaten diesen Schritt als eine notwendige Maßnahme, um den Israel-Palästina-Konflikt zu beenden, wie dpa berichtet, der das Papier vorlegt. Im Rahmen der Beendigung des Krieges im Gazastreifen muss die Hamas ihre Herrschaft im Gazastreifen beenden und ihre Waffen mit internationalem Engagement und Unterstützung an die palästinensische Autonomiebehörde übergeben, heißt es in dem Schreiben, das zudem den Hamas-Angriff auf Israel vom 7. Oktober 2023 verurteilt. Thomas, das ist doch ein, ja, kann man sagen, deutliches Zeichen, dass diese Staaten sehr klar erkennen, dass die Terrororganisation Hamas die notwendigen Schritte und Vorleistungen da bringen muss. Und gleichzeitig bin ich dann bei Milena, die sagt, das wird so wahrscheinlich passieren, wie das die Hölle zufriert.
Ja, also letzten Endes ist eine Zwei-Staaten-Lösung ja das einzig Richtige und Logische. Die Hamas ist ja am Ende des Tages auch selbst schuld daran, dass in Gaza dieser Hunger zustande gekommen ist. Da stehen ja hunderte von LKWs, es wurden ja neulich mal unabhängige Journalisten eingeladen und Daniel Matisek hat darüber berichtet. Das ist ja wirklich spannend, dass da über 1000 Tonnen Lebensmittel stehen, die Israel auch jeden Tag selbst nach Gaza schickt. Doch die Hamas, und zwar eng verbunden mit der UNO in Gestalt dieser Flüchtlingsorganisation UNRWA, verhindert, dass die Hilfsgüter die Zivilbevölkerung in Gaza erreichen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die arabischen Staaten jetzt so langsam, aber sicher auch die Faxen dicke haben und sagen, es muss ein Ende her und das geht nur, indem die Hamas jetzt die Waffen niederlegt und das Palästina anerkannt wird.
Tja, letzteres haben sie nicht verlangt, sondern sie haben gesagt, dass das die notwendige Vorleistung wäre und sind damit aus meiner Sicht sehr realistisch. Aber was natürlich wegbleibt, ist, oder was nicht da drin steht, ist, wie das denn nun geschehen soll. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Hamas sich als Terrororganisation selbst abschafft, ist ungefähr genauso, wie dass man Uschi von der Leyen durch Wahlen los wird. Also Verbrecherorganisationen neigen nicht dazu, ihre Verbrechen ohne Not und Druck einzustellen. Und das ist bei der Hamas nun auch mehr als unwahrscheinlich, würde ich sagen.
Es ist aber, wenn wir schon bei diesem unseligen Thema Krieg sind, dafür begeistern sich jetzt immer mehr Deutsche übrigens, ne?
Ja.
Juhu, die Deutschen werden kriegsgeil, schreibt so die Bild. Also das war es nicht wörtlich. Also die Bild schreibt, immer mehr Deutsche entdecken die Bundeswehr wieder für sich. Nicht nur als relevante und wichtige Schutzmacht, sondern auch als potenziellen Arbeitgeber. Eine aktuelle Studie des Münchner IFO-Instituts zeigt, dass die Zustimmung zur Truppe so hoch ist wie seit Jahrzehnten nicht. Eine wachsende Zahl an Menschen befürwortet höhere Verteidigungsausgaben und kann sich sogar vorstellen, selbst in der Bundeswehr zu dienen, beziehungsweise dass Angehörige das tun. Jetzt ganz kurz zwei Worte zum IFO-Institut. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, aber es war mir klar, finanziert wird das IFO-Institut zurzeit zu etwa 2/3 aus öffentlichen Mitteln und zu etwa 1/3 aus den Erlösen für Drittmittelprojekte, die in der Regel ebenfalls von öffentlichen Auftraggebern stammen.
100% powered by Regime, ja.
Ja, ganz genau.
So ist es.
Also die Propaganda läuft auch bei uns weiter.
So ist es, und es ist nichts Ungewöhnliches, dass in Zeiten der Rezession die Einschreibungen für die Armee steigen. Das ist durch alle Zeiten hinweg so. Wenn die Wirtschaft kriselt, dann gehen die Leute zur Armee. In Zukunft sind dann die neuen deutschen Bundsoldaten übrigens nicht mehr in der Hindenburg-Kaserne in Munster untergebracht, die größte Kaserne Deutschlands bisher, sondern in der Unteroffizier-Friederike-Krüger-Kaserne anstelle nämlich des Generalfeldmarschalls, der ja dummerweise einen Penis besitzt. Da wird jetzt Unteroffizierin Friederike-Krüger-Kaserne, von der wir nur annehmen können, dass sie keinen Penis besitzt, weil ja niemand von außen das beurteilen kann. Und selbst wenn sie einen Penis hätte, könnte sie ja weiterhin eine Frau sein. Ihr versteht schon, Zwinker, Zwinker. Also, liebe Bundsoldaten, zu den Waffen, das gilt es zu verteidigen, immer schön einschreiben. Und wenn ihr wissen wollt, was ihr noch verteidigt, dann lohnt wie immer so einen Blick ins Inland. Denn Welt meldet nur noch Halal. Schule in Gelsenkirchen stellt den Speiseplan um. Currywurst oder Kassler wird es für die Schüler in einer Gesamtschule in Gelsenkirchen nicht mehr geben. Die Essensanbieter stellen komplett auf Halal um und verstehen die Aufregung darüber überhaupt nicht. Thomas, zeitgleich fordert der Verband Bildung und Erziehung, einen Ausschuss, ein Teil des Deutschen Beamtenbundes, der Lehrer gewerkschaftlich vertreten soll, verbeamtete Lehrer, der fordert flächendeckenden islamischen Religionsunterricht an Schulen in Deutschland. Alle Gläubigen sollten in der Schule über ihre Religion sprechen können und relevante Informationen aus ihrer eigenen Religion sowie anderen Religionen erhalten. Er forderte die Politik auf, solche Angebote rasch umzusetzen. Tja, inshallah, Allahu Akbar.
Ja, aber das ist doch die absolut logische Entscheidung angesichts der Entwicklung in den letzten 10 Jahren in Deutschland. Schau mal, in der Schule in Gelsenkirchen, wo das eingeführt ist, haben wir Kinder, die haben 60% Migrationshintergrund. Im nächsten Jahr sind es schon knappe 80. Im übernächsten Jahr sind es 90 und wahrscheinlich in 3 Jahren 100%. Ja, was willst du denen zu essen geben? Das kann ja dann am Ende nur Halal sein. Und wer sitzt im Elternbeirat, der darüber entscheidet, was die Kinder vorgesetzt bekommen? Eltern. Und wie viele Eltern haben davon Migrationshintergrund? Über 60%. Also, das ist etwas, womit wir leben müssen. Wer es sich noch leisten kann, der gönnt seinen Kindern eine Privatschule. Oder akzeptiert die Bedingungen so, wie sie sind. Oder aber entscheidet sich bei der nächsten Wahl für eine andere Partei, die möglicherweise dann den einen oder anderen nach Hause schickt, der hier gar keine Aufenthaltsgenehmigung hat.
Ja, interessanterweise ist Gelsenkirchen ja AfD-Hochburg. Ja? Also die hatten bei der letzten Wahl die meisten Zweitstimmen. Und Gelsenkirchen ist ja meine Heimatstadt. Und schön war Gelsenkirchen nie. Ne? Also hatte immer schöne Augen, war aber nie eine Schönheit. Und jetzt sind aber ganze Viertel komplett verwahrlost. Ich habe da mal einen Film drüber gesehen. Klar, ich war lange selber nicht mehr da, muss ich sagen. Und ein großes Problem dort ist Sozialbetrug. Also man könnte fast sagen, Gelsenkirchen ist das Berlin des Ruhrgebiets. Ja.
Ich wusste also es. Also es ist
wahnsinnig runtergekommen. Aber diese Unterwerfung ist ja auch verrückt. Ich meine, warum macht man es nicht einfach so? Wenn es Schweinefleisch gibt, können ja die Schüler, die das nicht wollen, an dem Tag was Vegetarisches essen. Also so könnte man denken. Ja?
Nee, nicht, wenn man sich mit dem Islam so ein bisschen beschäftigt hat und feststellt, dass so Toleranz und Akzeptieren anderer Einstellung nicht im Koran steht.
Nein,
da
nicht
steht tot in Ungläubigen.
Naja, der Koran entscheidet ja jetzt nicht über das Essen dort. Ja, das machen ja immer noch irgendwelche Verwaltungstypen an dieser Schule oder im Schulrat oder weiß der Teufel was. Ja, also die sind in erster Linie noch mal hier deutsch und in Deutschland. So. Und man könnte andere pragmatische Lösungen finden für das Problem. Nämlich, dass die Schüler, die an dem Tag, muss ja nicht jeden Tag Schweinefleisch geben, aber wenn es Schweinefleisch gibt, dann essen die anderen halt mal was anderes.
Emilia, ja. Das ist so erstaunlich vernünftig, was du sagst.
Dass ja, Entschuldigung.
Dass einem der Gedanke kommen könnte, sie wollen es vielleicht gar nicht. Also wenn denn nicht mehr geduldet wird, dass jemand nicht halal ist, obwohl das niemandem wehtut, weil sollen die doch ihr Schweinefleisch essen, dann könnte man vermuten, dass da eventuell ein politischer Anspruch dahinter steht, die blöden Kartoffeln endlich zu verdrängen aus ihrem früheren Heimatland. Das könnte man als eine Unterwerfung.
Ja, aber die Kartoffeln verdrängen sich ja selbst. Das ist es ja auch. Also das ist ja, ich meine, diese Verantwortlichen, die ja nicht mal verstehen, wo das Problem liegt, ja. Ja, die sagen, das sind halt 60% muslimische Kinder, also die Mehrheit. Da ordnen wir uns doch unter.
Da wird ja? Der Rest halt verboten, genau.
Ja, aber zum Beispiel,
das ist eine deutsche
Lösung. Die kommen nicht auf die Idee, dass vielleicht Menschen, die in dieses Land kommen, sich anpassen, so wie es in fast allen Ländern der Welt passiert, ja. Also man kommt in ein anderes Land und man schaut, wie sind dort die Gepflogenheiten und passt sich irgendwie an, wenn man da länger bleiben will. Ich meine, das ist vollkommen in Ordnung, ja. Also eigentlich ist das
selbstverständlich, ja.
Ist das höflich auch?
Nee, das ist nicht nur höflich. Also ich stelle mir immer wieder vor.
Ja, es ist selbstverständlich, ja.
Was passieren wird,
nur in Deutschland nicht.
Wenn ich am 3. Oktober, also diesem deutschen Feiertag, so eine deutsche Flagge hochziehen würde in der Schweiz, dann Sauerkraut verteilen würde und sage, jetzt erwarte ich Respekt für meine deutsche. Ich glaube, meine Schweizer Nachbarn würden mich einfach rausschmeißen. Ich glaube, die würden nicht mal lachen. Also die würden sagen, wenn du kulturelle Anerkennung willst, dann tschüss. Und sie hätten völlig recht. Tja, in Deutschland nicht
übrigens,
so.
Thomas? Übrigens, die dicksten deutschen Kartoffeln, die ja auch am meisten zu unserem Wohlstand beigetragen haben, die verlassen ja gerade scharenweise das Land. Ich habe diese Woche eine neue Sendung herausgebracht mit dem Thema Auswandern. Gehen oder bleiben, und spreche da auch mit Auswanderern über ihre Beweggründe, über die Herausforderungen. Und es sind stetig steigend mittlerweile über 300.000 Menschen, aber wirklich stetig nach oben gehend, die Deutschland fluchtartig verlassen, die nichts mehr mit diesem Irrsinn hier zu tun haben. Und waren es früher eher die Rentner, die in wärmere Regionen gegangen sind, weil sie mit dem schlechten Wetter, was wir in Deutschland haben, nicht so zurechtgekommen sind, so sind es jetzt mehr und mehr Leistungsträger, die nicht mehr bereit sind, sich hier von den Politikern beschimpfen zu lassen. Also nicht von jemandem, der an einer unbekannten Krankheit leidet, und der eher EU-Kanzler ist als Bundeskanzler.
Ja, übrigens, was ist auch noch ganz interessant ist in dem Zusammenhang, der EuGH, also der Gerichtshof der EU, hat jetzt die Hürden bei der Bestimmung von sicheren Herkunftsländern für beschleunigte Asylverfahren erhöht. Das heißt, die Mitgliedstaaten, also der EU, die können nur dann Listen sicherer Länder festlegen, wenn die gesamte Bevölkerung in dem Land sicher ist. Also man kann jetzt nicht sagen, Teile von Syrien oder in einem kleinen Teil von Syrien ist vielleicht noch irgendein Krieg, Aufstand ist es ja. Also heißt das, Syrien ist nicht sicher. Und auch, ich denke, auch nach Berlin könnte nicht abgeschoben werden.
Wie kommst du bloß auf diese Einstellung? In Berlin, und es lohnt sich immer mal einen Blick nach Berlin, wenn man stehen will, wo Deutschland so steht, da vermeldet jetzt der Deutschlandfunk 57 Festnahmen. Eine Kundgebung pro-palästinensischer Demonstranten wurde aufgelöst. Nach Darstellung der Einsatzkräfte waren zuvor antisemitische Parolen gerufen sowie Flaschen und Farbbeutel geworfen worden. 17 Einsatzkräfte wurden verletzt. Ja, die schönen neuen Facharbeiter und ankommenden Neudeutschen bringen Antisemitismus und Gewalt mit. Das beweist auch eine Statistik, die Apollo News jetzt veröffentlicht hat. Bundesweit steigt die Gewaltkriminalität, besonders Messerstechereien stehen dabei im Fokus der Aufmerksamkeit. Doch besonders sind Schießereien in Berlin explodiert. Haha, welch Wortwitz. Exklusive Zahlen, die Apollo News vorliegen, zeigen, auf Berlins Straßen gab es im letzten Jahr statistisch mehr als eine Straftat mit Schussabgabe pro Tag. Neuer Rekord und Auslöser und Grund dafür sind eindeutig die Clan-Kriminellen. Das sind bekanntlich arabischstämmige Muslime. Jan Karon von News hat auf X derweil einen Bericht veröffentlicht, der es in sich hat. Ein Video über eine afghanische Familie B mit 5 Kindern, die über 6.700 Euro Bürgergeld jeden Monat kassiert und dabei zeitgleich aber in einem Familienbetrieb arbeitet, einem riesigen orientalischen Supermarkt. Karon schreibt, der Sohn flext mit schnellen Autos, dicken Uhren und Pferdeausflügen auf Social Media. Ohnehin fällt auf, die Bürgergeldempfänger leben in einer abgeschotteten Großfamilien-Community, sprechen nach Jahren kein Deutsch und die Rolle von Fördern und Wohnen einer stadteigenen Gesellschaft wirft Fragen auf. Sie kassieren da insgesamt 5.100 Euro im Monat für die Unterbringung in provisorischen Modulcontainern. Und Caron fragt etwas wahrscheinlich rhetorisch, verdient hier über Umwege die Asylindustrie mit? Also das Video kann ich sehr zur Ansicht empfehlen, wenn man mal wissen will, wofür man noch so viel zu wenig arbeitet als faules Schwein in Deutschland.
Also ich würde die Antwort jetzt öffentlich gar nicht kundtun wollen. Ich würde das zu einer Verschlusssache machen.
Du ziehst dich aber auch elegant raus, lieber Thomas.
Er ist schon Politiker. Er ist in dieser Sendung zum Politiker geworden, würde ich sagen.
Tut mir leid, Herr Ginski, einen habe ich noch. Die Berliner Zeitung vermeldet, in Berlin gab es seit Juni offenbar mehrere Razzien bei Mitarbeitern des Landesamtes für Einwanderung. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wurden beispielsweise am 19. Juni 3 Wohnungen und auch ein Dienstzimmer durchsucht. Dabei soll es um den Verdacht des Terminkaufs gehen. Mitte Juli wurde ein Fall bekannt, bei dem gegen 3 Männer wegen des Verdachts auf bewusste Falscheinbürgerung ermittelt wird. Die Polizei durchsuchte deswegen Wohnungen in Hellersdorf und Neukölln in Berlin. Im Zentrum dieser Ermittlung steht ein 38-jähriger Mitarbeiter des Landesamtes für Einbürgerung. Gegen ihn besteht der Verdacht der Bestechlichkeit sowie der Falschbeurkundung im Amt. Er soll am 15. April 2025 rechtswidrig eine Familie aus Nordmazedonien mit 2 minderjährigen Kindern eingebürgert haben. Der Verdacht lautet auf Bestechung.
Jo. Wundert mich jetzt nicht so richtig.
Nicht?
Nee.
Komisch.
Berlin, wa?
Tango Corrupti und Britta Hasselmann würde sagen, es sind aber alles nur Männer.
Das stimmt. Das stimmt.
Auch Britta Hasselmann, oder?
Die ist auch ein Mann?
Nein, natürlich nicht.
Man könnte von außen, Melina, kann das niemand beurteilen. Das ist mal ganz wichtig. Stimmt. Das hat der frühere Queerbeauftragte der Bundesregierung, auch das bezahlen wir in Deutschland, einen sogenannten Queerbeauftragten, hat das gesagt, niemand kann von außen beurteilen, ob ein Mensch Mann oder Frau ist. Das geht gar nicht.
Aber du darfst alles nicht tun, glaube ich. Du darfst diese Sendung nicht beenden, ohne dass du nicht noch einen Blick nach Bayern
gibst. Wir sind noch lange nicht fertig, mein Lieber. Aber was ist denn in Bayern?
Dein Lieblingsminister tätig ist.
Markus
der
Herr
Söderolf.
Ja.
Und der hat sich ja jetzt etwas ganz Neues einfallen lassen. Mhm. Wir bezahlen jetzt in Bayern ab nächstem Jahr einen Wassercent, eine Abgabe für das Wasser, um vorbildlich voranzugehen für den Klimaschutz. Obwohl es bei uns in Bayern in diesem Sommer regnet wie lange zuvor nicht mehr, der Grundwasserspiegel die höchsten Marken erreicht hat, zahlen wir jetzt dann einen Abgabencent für Wasser. Und glaub mir eines, das werden sich die anderen Ministerpräsidenten anschauen und werden sagen, das machen wir auch.
Aber weißt du, warum?
Ich glaub, das gibt es, glaube ich, auch schon irgendwo
in Deutschland. Die Grundwassersteuer ist neu. Das ist Söderf, da ist Söderf jetzt
Wasser
der Erste.
Cent, das habe ich schon gehört.
Aber weißt du auch, warum, Thomas? Weil Söderf hat es auch begründet.
Ja?
Ist er noch da?
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Weil Bayern, Zitat, besonders vom Klimawandel betroffen ist.
Ja.
Kein Scherz.
Bayern, Deutschland und vor allem Europa.
Und?
Am allerstärksten. Australien also übrigens auch, aber nur in Australien.
Und Kanada.
Kanada ist auch am stärksten betroffen, aber nur in Kanada. Und Ozeanien ist am stärksten betroffen, aber nur in Ozeanien.
Ja.
Also es gibt ja die entsprechenden Zeitungsartikel.
Und da könnte die Grundwassersteuer könnte ein neuer Exportschlager werden aus Bayern. Ich meine, jetzt wo die Autoindustrie im Arsch ist, da könnte man dann Grundwassersteuer nach Ozeanien exportieren. Söderf ist einfach der größte Taktiker aller Zeiten und bestimmt auch bald Feldherr, wenn es so weitergeht. Aber ihr Lieben, das bringt uns spätestens zum Gesamtbild der Wirtschaft. Und da, Servus Österreich, da ist Österreich jetzt auf Piefke-Tour. Die Presse aus Österreich berichtet, Österreich steuert bei den Firmenpleiten auf ein weiteres Rekordjahr zu. Zum Halbjahr liegt die Zahl der Firmeninsolvenzen um 8,9% über dem Niveau des Vorjahreszeitraums, so schreibt oder berichtet Kreditreform. So viele Insolvenzen gab es noch nie in der Geschichte der Zweiten Republik. Ja, Thomas. Ja,
woran liegt das?
Ja, da machen Sie wohl mal wieder ein bisschen die Deutschen nach.
Nee, das liegt an Deutschland.
Na, komm.
Ja.
Ja, man sagt ja, wenn Deutschland einen Schnupfen hat, bekommt Österreich eine Lungenentzündung. Und ich meine, Deutschland liegt auf dem vorletzten Platz im Wirtschaftsranking der EU und die Österreicher auf dem letzten. Und bei allen Industrienationen weltweit befindet sich auf dem letzten Platz, ihr dürft nur einmal raten, Österreich, Austria, das Heimatland unserer Milena.
Ja, aber es ist einfach so. Also Österreich leidet wirklich sehr, wenn Deutschland leidet, weil hier sehr viele Zuliefererbetriebe auch sind. Also Betriebe, die direkt von der deutschen Industrie abhängen. Also das ist auf jeden Fall mit ein Grund, warum es Österreich so schlecht geht. Natürlich haben wir auch eine schlechte Politik. Ja, das ist auch. Wir haben sehr, sehr hohe Lebensmittelpreise. Aber erstaunlich ist, dass die Deutschen nicht mehr so kommen, also in den Urlaub dieses Jahr. Fällt überall auf. Komisch. Also jedenfalls bei uns in Kärnten fällt es auf. Natürlich sind sie noch da, aber in den letzten Jahren gab es immer einen Anstieg. Und der scheint dieses Jahr auszufallen. Also sie sagen mal, ja, das hat wahrscheinlich mit dem Wetter zu tun. Ja, auch. Aber irgendwie ist die Stimmung hier anders. Also man hat schon so ein bisschen den Eindruck, dass auch die Zuversicht in Deutschland geschwunden ist.
Woher könnte das
und dass
kommen?
Woher könnte das kommen? Aber ja, schauen wir mal. Die Saison ist noch nicht ganz zu Ende.
Gar nichts hat mit gar nichts zu tun. Deswegen haben folgende Meldungen garantiert überhaupt nichts zu tun damit, dass die Deutschen eventuell weniger Urlaub machen oder insgesamt Probleme mit dem Geld hätten. Wir lesen bei Deutschlandfunk tatsächlich relativ zeitgleich folgende Meldungen hintereinander. Gewinn bei Mercedes-Benz bricht um mehr als Hälfte ein. Starker Rückgang auch bei Porsche. Nächste Meldung. Das zu Volkswagen gehörende Unternehmen Audi vermeldet ein Minus von 1,3 Milliarden Euro nach Steuern. Gründe seien die US-Zölle, die gerade erst eingeführt wurden, die Kosten für den Konzernumbau und schwache Geschäfte in China. Deutschlandfunk meldet zum dritten Gewinneinbruch bei BMW. Der Autokonzern BMW hat im ersten Halbjahr einen Gewinneinbruch von rund 30%.
Ja, ich habe auch noch zwei. Heftige Deindustrialisierung. Stromkosten treiben fast jeden zweiten Betrieb in die Flucht. Tichy schreibt, die Wirtschaft schrumpft, nur eines steigt, die Verschuldung. Jetzt hat Lars Klingbeil die nächste Schwelle geknackt. 30.000 Euro pro Kopf der Bevölkerung.
Tja, und nicht nur das, genau, 30.000 Euro pro Kopf der Bevölkerung. Und zeitgleich steigt in Berlin, Überraschung, Überraschung, eine neue Dimension der Arbeit, Armut, Entschuldigung, wie die Berliner Zeitung schreibt. Armut und Arbeit, das ist in Deutschland das Gleiche. Die Zahl der Wohnungslosen verdoppelt sich. Eigentlich wollte der Senat die Obdachlosigkeit bis 2030 abschaffen. Doch dann sollen in Berlin so viele Menschen ohne Wohnung sein, wie sonst in einer Großstadt leben. Gegenteil ist der Fall. Es hat sich offensichtlich ein neuer Rekord eingestellt an Wohnungslosen. Und was machen da die Regenten in Berlin, Thomas, wenn ein reichlich Sozialismus und Terror nicht genügt? Ja, rätst du?
Was die dann machen, dann erhöhen sie wahrscheinlich noch irgendwie die Abgaben oder tragen Anti-Merz-T-Shirts oder gehen auf irgendwelche Festivitäten, wo sich die Queer-Bewegung oder die Homos treffen. I don't know.
Also, ausgezeichnet.
Du sprichst den Wegner an wahrscheinlich, oder?
Ausgezeichnet. Vollkommen richtig. Das machen sie und sie gehen halt dann noch weiter. Die Welt hat nämlich den grünen Spitzenkandidaten für die Berliner Abgeordnetenhauswahl, der heißt Werner Graf, zu befragt, wie denn nun die wirtschaftspolitischen Vorstellungen aussehen. Und Werner Graf hat als ganz wichtigen Punkt die Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen in Berlin angesprochen. Dazu hat er einen klaren Auftrag aus seiner Sicht durch einen Volksentscheid. Und er geht noch weiter. Diesen Auftrag möchte er umsetzen und die Grünen wollen die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, auch bei einem neuen Volksentscheid mit einem konkreten Gesetz unterstützen. Und auch kleinere Vermieter, also vollkommen unabhängig von diesem großen Konzern Deutsche Wohnen, auch kleinere Vermieter stärker regulieren. Dafür haben sie den Vorschlag, ein bezahlbare Mietengesetz erarbeitet. Wir wollen die Vermieter zwingen, bezahlbare Mieten anzubieten und in die Instandsetzung zu investieren, sagte Graf dem Tagesspiegel. Denn auch bei kleinen Vermietern gäbe es gute und schlechte.
Ja,
also das ist halt, also wenn die ganze Staatsregulierung und der ganze Vorschriftskram noch nicht geholfen hat, dann müssen halt die staatlichen Mieten, einfach müssen die Mieten staatlich diktiert werden. Dann volle Planwirtschaft.
Ja, klar. Also ich meine, damit schafft man sicherlich bezahlbaren Wohnraum. Ja? Ich meine, wer investiert denn da? Weder im Kleinen noch im Großen. Der hat ja auch gesagt, dieser Graf Koks, ja, Immobilienfirmen, die sich nicht an die strikteren Regeln halten wollen, sollten Berlin verlassen.
Das tun sie.
Wohnungsunternehmen, die lieber möglichst viel Profit als Dividende an der Börse ausschütten, statt in Instandhaltung oder bezahlbare Miete zu investieren, will ich nicht auf dem Berliner Wohnungsmarkt haben. Das sage ich ganz klar. Was ist das denn für eine Birne?
Das ist Grüner.
Ich meine, wahrscheinlich wird der in Berlin auch noch gewählt. Ich meine, momentan sind die Grünen haben ja gerade mal Atempause von der Macht. Ja, das wird wahrscheinlich nicht lange dauern. Was ist das denn? Ich sage es, ich will diese Leute hier nicht haben. Sag mal, das ist ja unfassbar.
Ja, du bist Berlin und die gehen nur voran. Alle anderen folgen in Deutschland. Bis es nicht, bis es nicht ganz unten ist, wird auch nichts Neues passieren. Aber ihr Lieben, nicht zu sehr sich über Berlin freuen und dahin zeigen, weil das Handelsblatt berichtet, die Europäische Zentralbank, also die Lagarde-Behörde unter der Führung einer verurteilten Steuerverbrecherin, die aber keine Strafe bekommen hat, Zitat, aufgrund ihrer herausragenden Persönlichkeit, wie es ein französisches Gericht feststellte, diese EZB, die plant jetzt einen Klimafaktor bei Kreditvergabe an Geschäftsbanken. Die Zentralbank will Banken dazu bewegen, ihre Kredite in umweltfreundliche Sektoren zu lenken. Dazu soll es ab dem kommenden Jahr neue Richtlinieninstrumente geben. Und ich habe natürlich bei Nacktes Geld unseren Dezentralbanker Hermann gefragt, wie das dann aussieht, was das bedeutet und wie viel Sinn das macht. Nacktes Geld könnt ihr, wie gesagt, jeden Freitag ab 6 Uhr ja hören. Und die Antwort kann man sich vermutlich schon denken. Das ist also das Gegenteil eigentlich von normaler Geldpolitik. Dürfte aber dazu führen, dass sowas wie, was dieser grüne Herr dort erklärt hat, Melina, eher noch weiter durchgesetzt wird politisch. Also wenn du in Zukunft mal eine Wohnung sanieren möchtest und vielleicht irgendwie renovieren willst und so, dann musst du also erstmal ganz viel Geld einplanen für Klimaprojekte, die politisch vorgegeben sind. Und wenn du das nicht machst, kriegst du A, keinen Kredit und B, wirst du vielleicht dann gleich vergesellschaftet.
Ja, habe ich nicht vor.
Komisch.
Ich habe auch keine Immobilien. Ich habe keine Immobilien und ich werde mir auch wahrscheinlich keine Immobilien anschaffen. Aus verschiedenen Gründen. Aber wäre ich in Berlin, würde ich damit gar nicht mehr drüber nachdenken.
Nee, das ist in der Tat so. Und ratet zum Schluss dieses Wirtschaftsausblickes oder dieser Wirtschaftsbestandsaufnahme, was derweil Donald Trump macht in Sachen Klima. Menschengemachter Klimaschwindel.
Thomas, der hat was Feines gemacht. Der beendet diese CO2-Lüge, in Anführungsstrichen. Lüge. Also diese mehr, dass wir CO2 binden müssen, dass wir zu viel davon haben, die beendet er. Und ich halte das für wirklich gut. Das wird es wahrscheinlich 2-3 Jahre dauern, oder aber bis Frauke Petri und ich das Kommando übernommen haben, jetzt vielleicht ein bisschen schneller.
Ich habe was angestoßen.
Du, ich sitze hier und scharre mit den Hufen und überlege gerade, wie ich das in die nächste Nachrichtensendung mit reinbringe.
Und du suchst dir schon die passende Krawatte aus, ich bin sicher.
Irgendwas Blaues. Wenn Frauke Petri uns heute hören sollte, dann einen schönen Gruß an Frauke Petri. Das ist gerne, kurze E-Mail genügt oder SMS an mich. Gerne gebe ich die Kontaktdaten von Thomas Iglinski weiter, falls da noch kein Kontakt bestehen sollte. Aber wahrscheinlich, Thomas, sei ehrlich, ihr trefft euch doch wahrscheinlich schon heimlich täglich irgendwie in irgendeinem Hinterzimmer, in irgendeiner Pizzeria und besprecht schon, ihr teilt schon untereinander die Ressorts auf, oder?
Ja, das, wenn sie also bei dieser Bewegung dabei ist, die du da ja auf den Weg gebracht hast, wo sich so Delegitimierer ganz weltweit treffen an den verschiedensten Orten, ist es möglich, dass wir uns demnächst tatsächlich begegnen.
Danke für den kurzen Werbehinweis auf die Geheimtreffen. Die sind noch in der Mache. Ihr könnt bei X dazu ja alles lesen. In Zukunft soll es diese dezentralen Treffen geben. Ob da Frauke Petri erscheint oder nicht, das weiß ich tatsächlich nicht, weil die Anmeldungen ja anonym erfolgen. Aber gerne spiele ich da Kuppler. Ich bin sehr interessiert, rauszukriegen, was dabei rauskommt, Thomas, wenn du mit Frauke Petri den Politmark aufrollst. Und in der Tat, um das noch abzuschließen, Trumps Umweltbehörde IPA hat gesagt, das sei jetzt ein Dolchstoß ins Herz der Klimawandelreligion. Es wird also Treibhausgas, wie es dort genannt wird, nicht mehr als gesundheitsschädlich eingestuft. Und ja, man kann nur spekulieren, ob das gut oder schlecht ist für die US-Wirtschaft. Aber es dürfte sich ähnlich verhalten wie mit den Zöllen, wo ja alle gesagt haben, Trump, der ahnungslose Idiot, der wird sein Land ruinieren und die Weltwirtschaft wird ihm zeigen, wo er hingehört. Es kam dann andersrum. Was Trump da in Schottland durchgezogen hat, hat dann diese Kritiker auf ihre Plätze verwiesen. Und mal schauen, wie es mit der menschengemachten Klimawandellüge in den USA weitergeht. Bis dahin, ihr Lieben, kann ich euch nur sagen, was ich schon so oft sagen musste. Unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser wird uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es ist allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Olaf Scholz, Friedrich Merz oder Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Einer der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es hier werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch. Thomas Iglinski und Milena Preradovic. Das war Nummer 201 des Nackten Niveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.